St. Pauli, herzlich willkommen bei einem Flutlicht-Podcast am Freitagabend am Millerntor. Alle Ränge sind leer, die Spieler liegen auf dem Rasen und lassen Pupse in den Abendhimmel heraus. Sowas passiert mit einem, wenn man mit ein bisschen Rotwein in der Quarantäne sitzt. Markus raucht, ich sehe ihn nämlich gerade in einem kleinen, lustigen Schal unserer letzten Auswärtstour, in die wir ehrlich gesagt auch nicht so schnell wieder hinfahren werden. Was?
Ins Epizentrum.
Wir haben, Willi und ich haben unseren Brescia Solidaritätsschal an. Und jetzt mal ohne Scheiß, also schöne Grüße an unsere Freunde dort in Brescia, Zig Tamburu und all die armen Italiener, hier es viel schlimmer haben als wir. Da haben wir eigentlich zur Zeit noch hier eine goldene Karte gezogen.
Ja, ich weiß gar nicht, wann waren das? Wann waren wir da?
Im November.
November. Ende November. Okay. Das ist echt so, ich hätte sagen können, boah, ist 4 Wochen her, aber die Zeit ist irgendwie ganz unberechenbar, diese Zeit jetzt. Wahnsinn.
Genau, und weil das in 200 Jahren sich natürlich Kulturwissenschaftler auch alles nochmal anhören, wir sind in Woche 2 der sozusagen Kontaktverbotszone Hamburg. Wir grüßen aus dem selbst und von an Danke Merkel verorteten Quarantänestudio jeweils in Hamburg-Ottensen, in der Schanze und in Söldorf.
Hello!
Hello! Hallo, hallo, hallo.
Sehr gut.
Und ich habe ehrlich gesagt, das Erste, was mir einfiel, war, dass wir dieses lustige Spiel mitmachen, das der FC St. Pauli heute rumgeschickt hat. Oke hat mitgemacht und Jan-Philipp Kaller und alle haben ihre ersten Spiele und ihre schönsten Spiele und ihre weitesten Auswärtsfahrten. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch schön, das können wir auch machen. Und dann hat Markus gesagt, Arsch lecken.
Da ich ja, von denen kommt das, das wusste ich gar nicht, weil ich fand das so banal, so belanglos. In so Zeiten wie diesen, wo es um so wichtige existenzielle Dinge geht, auch im Fußball, mit so einem Pillepalle-Spiel daherzukommen, das finde ich schon gewagt. Warum nicht eine Frage, wo ist der Profifußball in einem Jahr? Welcher Verein geht zuerst pleite? Welche Liga geht zuerst pleite? Bekommen wir eine totale Kommerzialisierung oder bekommen wir den Amateursport zurück? Keine Ahnung. Oder bleibt alles beim Alten? Was macht Christian Seifert nächste Woche? Welchen Anzug trägt er? Welche Farbe? Keine Ahnung.
Dann machen wir doch daraus eine Satire-Sendung über den deutschen Fußball in Zeiten von Corona und vor allem danach. Und das lustige Quartett vom FC St. Pauli, das Sonnenblumenquartett, das machen wir dann vielleicht später
noch. Nee, kannst du ruhig mit anfangen. Wenn das von so prominenten Leuten gespielt wird, dann machen wir gerne mit. Ich will ja auch prominent sein. Leg mal los.
Erste Frage. Hast du da was vorbereitet, Erik?
Ich habe da mal was vorbereitet.
Willi, du hast dich nicht vorbereitet?
Doch, ich habe tatsächlich nicht lange überlegt und mir ein Spiel angefangen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann das war.
Das Kommando Marion Sundermann hat die erste Frage für euch, Freunde der Sonne. Mein erstes Spiel am Millerntor. Ich lese jetzt mal ganz kurz, bevor ihr antwortet, lese ich mal kurz vor, was Oke Göttlich geantwortet hat. Zweite Liga 92-93 und das wird dich freuen, Markus, FC St. Pauli gegen Fortuna Köln.
Ja, die Fortuna Köln, finde ich super.
Da war der Hati bestimmt auch dabei. Sehr schön, sehr schön.
Deswegen war Oke auch direkt an dem Abend dabei. Der hat was mit Fortuna Köln, das geht.
All das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Also mein erstes Spiel Oke Göttlich. Und dann habe ich noch von Schnecke Kaller. Sein erstes Spiel am Millerntor war am 12.05.2006. Der FC St. Pauli gegen, irgendwie haben es alle mit Köln, gegen Köln 2.
Ja.
Also und hat noch dahin geschrieben, dass er 3-1 gewonnen hat. Also das war doch ein guter Einstieg für Schnecke.
Also mein erstes Spiel war Frühjahr 87 Relegation gegen Bad Homburg.
Ah. Da hast du gleich eines der wichtigsten Spiele mitgemacht.
Genau, nicht Bad Homburg, FC Homburg. Nicht Bad Homburg, FC Homburg. Leider gewonnen, aber trotzdem Relegation verloren.
Aber dann erzähl doch mal, wie war denn das so?
Das war so, du kamst in dieses Stadion hinein und hast dir gedacht, warum haben sie das noch nicht abgerissen? Und das war anno 87. Und da hat das Stadion noch danach 20 Jahre überlebt. Es war sehr, sehr, man stand auf Mitte, es war sehr voll, sehr gedrängt. Ja, und aber es hatte doch überhaupt nicht jetzt diesen Ultra-Charme, ne? Das gab es so, ist mir nicht aufgefallen, fand ich. Aber es war sehr voll, es war sehr voll. Voll und bodenständig.
Wo warst du denn? Gegen gerade Nord?
Gegen gerade.
Konnte man da noch rumlaufen eigentlich?
Weiß ich nicht. Stand hinten. Ich bin ja größer.
Als da ist doch der Willi mit der Trommel immer rumgelaufen. Einmal im Stadion. Doch,
der Willi mit der Trommel war da unterwegs. Erik, kurze Zwischending. Bin ich laut genug? Weil ihr habt viel höhere Ausschläge als ich.
Nee, ich sehe das hier. Du hast einen wundervollen Ausschlag.
Du hast inhaltlich am meisten Preis zu geben.
Das ist gut. Nein, das sieht sehr gut aus. Nein, sieht sehr gut aus, Markus.
Du siehst sehr gut aus. Tolle Stimmung und man hat dann trotzdem, trotz eines Siegs, dann im Gesamtklassement, weil Homburg hat das erste Spiel gewonnen gehabt, leider verloren und ich glaube irgendwie 2-1, 3-2, wie auch immer. Ja, das war mein erstes Erlebnis. Aber wie gesagt, das Stadion und das Ganze drumherum hat man damals schon gedacht, wann reißen die das ab? Es war damals schon speziell anders.
Und wenn ich fragen darf, warum bist du wiedergekommen?
Naja, ich war ja damals geschäftlich dort ein Jahr und bin dann erst wieder, das hakt mich nicht fest, da war ich wieder in Hamburg, das war anno zur Relegationszeit, zur Regionalliga-Zeiten. Nee, Quatsch, Unsinn, Zweitliga-Zeiten, da habe ich Jürgen Klopp noch gesehen. Das war, wo St. Pauli gegen Mainz 05 gespielt hat, Jahre 2000. Da war Eckhard Krautzun, das war Trainer und kurz danach wurde er gefeuert und der Nachfolger war dann Jürgen Klopp. Und ich glaube, Jürgen Klopp hat bei dem Spiel noch gespielt und hat die Außenlinie behakt.
Aber Mann, was du alles erinnerst.
Mal nachschauen, ob das so stimmt. Aber ja, das war 2000. Und damals war ja dann schon, ich war da mit Werbern da und da war das schon so werbermäßig, man geht zu St. Pauli, da hat das schon so einen gewissen Kultstatus im Anno 2000.
Gut, dann kommen wir zu dir, Willi.
Ich habe nichts vorbereitet.
Aber kannst du dich an dein erstes Spiel erinnern?
Nee, nicht wirklich. Ich weiß ungefähr eine Zeit. Das muss so das Zeitfenster auch 87, vielleicht 86 gewesen sein. Aber ich weiß nicht mehr wirklich. Und da ich wirklich schlecht vorbereitet bin, weiß ich auch nicht mehr, was für ein Spiel mir da irgendwie besonders hängen geblieben ist. Insofern.
Aber du musst doch wissen, was für eine Liga das war.
Ja, das war seinerzeit zweite Liga.
Ja, da muss das praktisch, ja, das war 86, 87, 85.
Sowas, auf jeden Fall.
Weil man ist ja damals, jetzt kommt wieder Datencheck aus der Amateurliga, kurzzeitig in die zweite Liga und dann ging das ja eigentlich nur nach 2-3 Jahren zurück auf in die erste Liga.
Wann war denn so die Klaus-Ottens-Zeit und so Geschichten?
Warte mal. Das war Ende der 80er.
Ja, das war die Zeit.
Okay. Das waren so
kurz die ersten vor oder beim Aufstieg in die Bundesliga?
Wann war denn der Aufstieg in die Bundesliga?
Das war 88, 89.
Jo. Genau, dann war das irgendwann davor, weil der Aufstieg war dann schon irgendwie ein Höhepunkt sozusagen. Aber
Erik, wo warst du denn damals zu der Zeit? Ich sag jetzt ja mal nix, ne?
Nee, das ist auch falsch, was du dir gerade gedacht hast, glaube ich. Ich glaube, du hast ja was Bestimmtes gedacht, aber das
stimmte da nicht. Ich werde das knallhart journalistisch investigativ verifizieren, was du jetzt sagst.
Ja, pass auf. Warte, um mich abzuhaken sozusagen.
Ja, schieß nach, also schieß durch.
Ich bin tatsächlich, also ich wäre wahrscheinlich öfter da gewesen, nur das war so eine Zeit, wo man selber aktiv die Schnittfläche nicht mehr hatte, weil wenn du selber gespielt hast, waren das meistens die gleichen Tage und deswegen ging das immer nicht. Du musstest überlegen, selber zu spielen und dann ins Stadion zu gehen. Und deswegen war das immer ja eher so zufällig, wenn man mal Zeit hatte, ins Stadion zu gehen.
Ja, ich bin ehrlich gesagt, ich bin immer neidisch auf die Leute, die sich an ihr erstes Spiel erinnern können und noch genau wissen. Ich bin ja mit meinem Papa beim Spiel gegen so und ich weiß noch, er hat mir einen Schal gekauft und seitdem habe ich kein einziges Spiel mehr verpasst mit alles Fahrrad. Das bin ich nicht, ehrlich gesagt. Das muss nämlich auch irgendwann 86, 87 gewesen sein. Und du hast insofern recht mit deinem Hinweis auf Oliver, Markus. Ich bin nämlich mit Oliver das erste Mal ins Stadion gegangen.
Es ist wirklich, das knallhart hier gegenchecken.
Und ich meine, es war gegen den SV Meppen.
Und was hat die dann zur dunklen Seite bewogen nach diesem?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine sogar, dass Oliver einen St. Pauli-Schal zu Hause hat. Und das dürfen wir aber nicht erzählen, schon gar nicht öffentlich, weil er ja den HSV-Podcast macht, den anderen. Die Gentlemen bitten zum Abstieg. Das war mit Oliver. Damals war der noch cool. Da hat er mich mit zum Männerntor gebracht. Und da sind wir nämlich noch mit meinem Freund André und Oliver war das. Und da sind wir dann rumgelaufen. Das weiß ich noch. Wir sind wir waren in der Nordkurve in der einen Halbzeit, sind dann rumgelaufen, haben die Gästefans getroffen, denen zugewinkt, weil die sind auch rumgelaufen und sind dann auf unsere Seite gegangen. Das war ganz unkompliziert. Dann war ich eine ganze Weile nicht mehr da. Und dann hat, und man kann es kaum glauben, es gab in Blankenese eine recht überschaubare Zahl von St. Pauli-Fans. Und einer von denen hat mich dann mitgenommen in die Gegengrade. Und da war ich sofort infiziert und bin da geblieben.
Also ich war tatsächlich in der Meckerecke der Gegengrade. Die war ja früher noch woanders. Und da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass das die Meckerecke war. Und ich war da eigentlich falsch aufgehoben, würde ich sagen.
Wo war denn früher die Meckerecke?
Ja, wenn ich das noch so genau wüsste. Ich glaube.
Wieso? Die war doch auch da, wo sie jetzt auch ist. Die war unten, vom Spielfeld aus gesehen, unten rechts.
Nee, ich meine, sie war unten. Also, wenn du von der Nord rüber guckst, war sie auf der linken Seite, meine ich, auf der Süd.
Echt? Ach so. Ja. Nicht Süd. Auf der.
Gleich mal für die
Zuhörer. Auf der Gegengrade.
Für die Zuhörer.
Ja, genau. Aber in der Ecke, in der Ecke Gegengrade zur Südkurve sozusagen.
Ja, das meine ich doch.
Ja.
Genau da in der Ecke.
Vielleicht mal für die jüngeren Zuhörer unter uns. Früher waren die Gästefans auf der Süd. Und die Nord war die Nord. Aber die Gästefans waren auf der Süd. Da gab es keine Ultras. Und die ganze Süd war praktisch dann Gästefans oder Hälfte Gästefans.
Die ganze Süd war Gästefans.
Dann war die ganze Süd Gästefans.
Das kommt drauf. Das war ja damals so, dass die Gäste haben eine ganze Kurve gekriegt.
Wenn Fortuna Kölner war, da hat der Hati doch nicht die ganze Süd voll gemacht, Erik.
Nein, die standen denn da so vereinzelt. Und man konnte auch als St. Pauli-Fan, konnte man auch Karten für die Süd kaufen und sich da einfach neben die stellen. Das war eher so wenig ein Problem in den 80er Jahren.
Ja, aber zumindest beim FC St. Pauli. Wie der HSV sein Stadion gedreht hat, haben wir einfach unsere Kurven, Anführungszeichen, gewechselt.
Apropos, bevor ich es vergesse, ich würde auch noch mal darauf hinweisen, dass wir musikalisch unsere Playlist natürlich am Start haben und wir zwischendurch immer mal, wir haben uns ja lange nicht mitgeteilt und es ist viel passiert, dass wir, ich glaube, Markus hat auch schon so ein paar Sachen zurechtgelegt, die er mitteilen möchte, die gern auf der Playlist landen sollen, wenn ich mich nicht irre.
Naja, die erste haben wir gemeinsam gefunden. Rest in Peace, Gabi Delgado, leider zu früh verstorben und da hat Willi vorgeschlagen.
Brothers.
Brothers.
Aber du hattest tatsächlich auch lautstark im Hintergrund Sachen laufen, die es natürlich auch alle mal wert waren oder wert sind, auf die Playlist zu kommen und nochmal Gehör zu bekommen bei ganz vielen Leuten, weil das schon ein sehr abgefahrener Protagonist in einer sehr abgefahrenen Band war, zu einer Zeit, wo sie sehr weit voraus waren, musikalisch, glaube ich.
Definitiv.
Dann nehmen wir das mal auf die Playlist, auf die St. Pauli Pop Playlist. Ja. Den Link haben wir, glaube ich, irgendwie bei Erik in der Bio oder irgendwo.
Oder? Ja, die verlinke ich noch. Das wird viel verlinke heute in unseren Podcast-Shownotes, aber das lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Denn wir machen weiter mit unserem lustigen St. Pauli-Quiz heute, präsentiert von unserem Präsidenten Uke Göttlich. Heute bei Instagram die zweite Frage: Mein aufregendstes Spiel bei St. Pauli oder mein aufregendstes St. Pauli-Spiel. Und lustigerweise konnte er sich da nicht entscheiden. Er hat drei Spiele genommen. Am 26.05.2000 Markus Marin, Markus Marin gegen Oberhausen, 1-1.
Das war auch eine Relegation.
Das war, meine ich, auch eine Relegation. Und die haben wir dann gewonnen, sozusagen. 21.12.2005, Achtelfinale DFB-Pokal FC St. Pauli gegen Hertha BSC, 4-3 nach Verlängerung. Das ist wirklich eines der nervenaufreibendsten Spiele überhaupt gewesen in der,
stimmt,
der Geschichte dieses Vereins, würde ich sagen.
Ja.
Und dann hat er noch ein aktuelles, als drittes aufregendstes Spiel, 22.02.20, HSV gegen den Derby-Sieger, den amtierenden und jetzt doppelten Derby-Sieger, 0-2. Das war aber auch aufregend, wenn ich mich so ganz kurz mal an die Prä-Corona-Zeit erinnere und wir ja alle noch mit ganz vielen anderen Menschen im St. Pauli-Eck saßen.
Aber bleiben wir Derby-Sieger, wenn die Saison annulliert wird und nicht zu Ende gespielt wird?
Ja, selbstverständlich.
Für immer sozusagen, für immer und immer.
Und wenn der HSV, wir machen jetzt mal einen Vorgucker auf das Thema, das Markus so gerne bespielen würde. Wenn der HSV durch Insolvenz absteigt in die fünfte Liga, dann bleiben wir das natürlich auch. Selbst wenn der HSV dann gegen unsere zweite verlieren sollte, wenn er aufsteigt. Dann sind wir quasi Doppel-Derby-Sieger. Also Doppel-Doppel, was ist das? Quadrupel.
Wer springt denn in die Stadt Hamburg, macht doch dann den Geldtopf auf für, also nicht jetzt für die, die es jetzt bräuchten, aber für den HSV dann, oder?
Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das auf die drei aufregendsten Spiele von Oke. Und Schnecke Kaller hat, so wie es sein soll, eigentlich nur ein Spiel. Das finde ich auch gut. Mein aufregendstes St. Pauli-Spiel war Kaiserslautern gegen den FC St. Pauli 2015. Wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Mhm. Kann sich da noch jemand von euch dran erinnern?
Irgendwie so halb, ja. Wir mussten irgendwie zum Betzenberg und haben auf irgendeine Art und Weise da gewonnen. Und wenn wir nicht gewonnen hätten, dann wären wir mit einem Fuß in der dritten Liga gewesen. Das war diese Zeit, wo wir alles gewinnen mussten. Das war die Saison 2015, wo wir alles gewinnen mussten.
Ja,
das ist fünf Jahre.
Ich kann mich dunkel dran erinnern. Irgendwie macht Corona, macht auch mir mein Gedächtnis so ein bisschen weich.
Also, das war, wo am Ende dann das Spiel dann in Darmstadt war.
Ist das 5 Jahre her?
Ja, ja.
Oha, okay, das war die Saison. Ja. Nein, das ist doch noch keine 5 Jahre her.
Oh, 5 Jahre her. Guck, wie lange ist Oke jetzt Präsident? Hm? Ja, aber danach wurde Oke Präsident. Ihr könnt das gerade als Oke Präsident war. Wie lange ist Oke Präsident, Erik? Zack, zack, zack.
Keine Ahnung, 5 Jahre kommt aber hin.
Ja, ist so. Nee, aber das war die Saison und das war ja, da mussten wir alles gewinnen.
Da haben wir 2-0 gewonnen, kann das sein? Oh, durch Tore von Jan-Philipp Kaller, 47. Minute. Deswegen ist das auch sein aufregendstes Spiel. Ah, okay, verstehe. Aber
was waren denn eure aufregenden Spiele? Eure aufregenden Spiele?
Was hast du gesagt?
Was waren denn deine aufregendsten Spiele?
Ja, da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Die aufregendsten Spiele.
Ich bin vorbei, Willi.
Oh, ich weiß welches.
Oha.
Also, da warst du auch dabei, da war auch Pepe dabei. Also, das aufregendste Spiel, an das ich mich noch erinnern kann, im Sinne von Glücksmoment, war das 3-1 gegen Hoffenheim. In dem Jahr, in dem sie aufgestiegen sind. Und ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass das auch das aufregendste Spiel von Ralle Gunesch war, weil ich ihn gefragt habe, was ist denn dein aufregendstes Spiel? Und da hat er natürlich gesagt, das, in dem ich den Siegtreffer geschossen habe. Und das können ja nicht so viele gewesen sein. Also war das auch das Spiel, in dem wir 3-1 gewonnen haben. Wir haben, glaube ich, 5 Tore geschossen. Und selbst der Schiedsrichter, der 2 aberkannt hat, der konnte nicht verhindern, dass wir Hoffenheim, den späteren Aufstiegsgaranten, da gab es ja sowas wie Leipzig noch nicht, aber es war sozusagen das Leipzig der frühen Nullerjahre, die haben wir dann aus unserem Stadion gefegt und das war echt aufregend.
Willi?
Ja, ich bin noch da. Ich war zwischendurch mal, hörte ich euch ganz wackelig. Und jetzt ist es wieder geradlinig.
Ja, ich hoffe tatsächlich, dass Zencaster uns jeweils gut hört und wir uns nur jeweils komisch hören. Mal gucken. Sonst ist das halt ein komischer Podcast mit ein paar Aussetzern von Willi oder von uns anderen. Wer will denn jetzt sein aufregendstes Spiel erzählen?
Ja, wenn Willi nicht will, also ich finde, St. Pauli passt ja einfach Abstiegskampf besser als Aufstieg. Und,
ja, das stimmt.
Ich habe immer noch im, was ich sehr aufregend damals fand, auch Abstiegskampf, aber nicht so dramatisch. Das muss irgendwie 2012, 2013 gewesen sein, wo Frontek Trainer war und wo wir gegen Jahn Regensburg irgendwie 4-2 gewonnen haben. Und wo eines der letzten Spiele war von Bruns, Eberst. Die wurden, glaube ich, eingewechselt und dann haben die das ganze Spiel gedreht.
Ja, pass auf, Bruns, stimmt, in den Strafraum rein und dann kurz vor dem vor der Grundlinie dann drüber gepasst zu Ebers Tor. Ist es das gewesen?
Ja, das. Und dann haben die sich da wirklich gezeigt, wer der Chef auf dem Platz ist. Das war wirklich
sehr aufregend,
sehr spannend.
Das war ein sehr spannendes Spiel.
Es gab ja auch noch eine rote Karte dann von Daniel Ginczek, der witzigerweise, oder was witzig war es natürlich gar nicht, der dann einen der Pokalhelden, Christian Rahn, kaputt getreten hat. Also das war total absurd. Und der davon auch danach einen richtigen Einlauf bekam von seinen, von Brunson Ebbers, warum er jetzt den Rahn kaputt getreten hat. Und dann ist er auch dann verdientermaßen vom Platz geflogen, hat er auch dumm geguckt. Ja, es war sehr spannend. Das war dann schon auf der, im neuen Stadion, auf der neuen Haupt, auf der neuen Gegengeraden.
Ja, da kann ich mich auch dran erinnern.
Das war ein sehr intensiver Moment, deswegen denke ich daran, war jetzt kein spektakuläres Spiel. Wir haben danach auch die Klasse recht souverän gehalten. Regensburg ist abgestiegen, aber es war ein schönes Tumultspiel. Ja. Willi?
Und du, Willi? Wir haben Willi verloren.
Wir haben Willi verloren, ne? Eieiei. Also das aufregendste Spiel von Willi war, als er mit uns...
Ich glaube, Willi war kurz auf Toilette. Das ist doch typisch bei diesen, bei diesen Videokonferenzen im Homeoffice. Da geht immer irgendjemand auf Toilette und keiner kriegt das mit.
Nur wenn er aufgerufen wird. Dann
Willi hat Schokolade von der Toilette mitgebracht.
Ach, der ist jetzt wieder.
Markus, erzähl, welches war mein spannendes Sommer?
Dein spannendes Spiel war, als du mit uns gemeinsam, weiß ich nicht, jedes Spiel ist schön, ich vergesse das alles, mir geht's wie Erik, das Corona nagt irgendwie so am Gedächtnis.
Ich habe auch tatsächlich, also die Gefühle sind alle noch da, ne? Aber die Fakten dazu nicht mehr. Also ich kann mich noch an Schmerzensschreie der Freude erinnern, als Czauner in der letzten Minute den Siegkopfball geköpft hat. Aber glaubst du, ich weiß doch, in welcher Saison und gegen wen das war?
Das war in der Saison, wo wir Champions League Sieger wurden, im Finale gegen Manchester
United. Ja, das kann sein. War das nicht der Siegtreffer, das war das der Ausgleich, ne? Genau, stimmt. Siehst du, sowas weiß ich nämlich gar nicht mehr, aber ich weiß auch das Gefühl. Das
war Champions League-Finale 2015, als wir genau Manchester United gewonnen haben, als wir das Double geholt haben. Das war in der Saison.
Ah ja, genau. Also, aber haben wir nicht in jeder Saison das Double geholt?
Ja, das stimmt. Da blickt man bald nicht mehr durch.
Wir wissen einfach, wir sind Erfolgsfans. Und dieser Verein, der gewinnt alles, was er nur möchte.
Aber sowas von...
So, das waren unsere aufregendsten Spiele und jetzt kommt tatsächlich nur noch so Fragen, wo man auch kurz drüber nachdenken muss. Meine weiteste Auswärtsfahrt, da antwortet der Kollege Präsident, 21.05.2018, die haben alle irgendwie gegoogelt, das war es ja doch nicht aus dem Kopf, dass das am 21.05. war, ne? 21. Mai 2018, Portland Timbers gegen den FC St. Pauli auf der US-Sponsorenreise.
Ja, tolle Auffahrt auf der Sponsorenreise. Okay, schäm dich, das kann man nicht angeben. Das ist ja
da gibt es Kontra von Markus, das finde ich gut.
Ich eine Fanreise hören. Also Erik, das war unser Spiel in München, ne? Das war ziemlich weit.
Also meine weiteste Auswärtsfahrt muss ja München gewesen sein. In Freiburg war ich nie, das wäre ja vielleicht noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob ist Stuttgart weiter als München? Nee, ne? München ist weiter.
In Stuttgart waren wir, in München waren wir mehrere Male, gegen 60, gegen Bayern. Und einmal war ich gegen Bayern, da bin ich eingeladen worden und da war ich in der VIP-Lounge mit Elton. Das war ganz toll.
Also, warst du da nicht mit mir?
Ja, das wollte ich jetzt nicht verraten.
Ja, doch. Damals war ich ja noch
Geschäftsführer von ProSieben.
Da war ich noch eine ganz große Nummer in der Medienbranche.
Genau.
Und
damals mit dem langweiligen Elton, der da mit irgendeiner jungen Mädel da rum abgehangen hat.
Ja, wir haben den auch so ein bisschen ausgezählt, ne? Ja, weil der wusste ganz wenig über St. Pauli.
Ja.
Also dafür, dass er immer so als Vorzeige St. Pauli-Fan gehandelt wird, war das sehr... Ja, ärmlich, was er da so von sich
gibt. Ich bin doch eine Gegendarstellung, wenn du das jetzt überhaupt ist.
Nee, ich habe das nur so empfunden. Das ist ja nicht so, dass er so ist, aber naja.
Ja, aber es war sehr skurril. Da war diese Dannemann-Lounge und so da hinten. Das passte überhaupt nicht. Das passte vorne und hinten nicht. Aber wir waren ja auch mal da beim Spiel gegen 60 München. Da waren wir mit Pauliane da. Da habe ich Pauliane kennengelernt, ne?
Ja, da haben wir uns mit Pauliane da getroffen, ja. Und da war auch nichts mit VIP-Loge, glaube ich.
Nee.
Sondern da waren wir schön down to earth irgendwie im Gästeblock und haben da irgendwie unsere komische Karte gekauft, mit der du dann Bier bezahlen.
Muss man zu sagen, lieber Uli Hoeneß, dein Schlauchboot ist großartig, aber irgendwie auch scheiße. Also so ein blödes Stadion, wenn du da in diesen oberen Rängen da sitzt im Schlauchboot, das ist nicht mein Fußball.
Es war vor allem immer kalt, ne? Kann das sein? Es war immer im Winter und saukalt.
Es war Frottmanning, es war immer da draußen. Also die Münchner Fans müssen viel ertragen. Vor allen Dingen, wenn man mal dann dagegen das Grünwalder Stadion gesehen hat. Also im Grunde, die 60er-Fans haben gerade in den letzten Jahren durch den Abstieg, haben die jetzt die goldene Karte gezogen. Also ich gucke mir doch lieber ein Drittligaspiel oder Regionalliga Bayern im Grünwalder Stadion an, als die Bayern in der Champions League im Schlauchboot.
Ja, dieses Stadion ist unangenehm. Und ich weiß nicht, waren wir beide da unterwegs? Ich fand auch die Fans von 1860, ehrlich gesagt, unangenehmer als die von Bayern München. Die von Bayern München, die fanden uns ein bisschen putzig, ne? Also St. Paulianer sind für die so eine Art lustige Truppe aus dem Norden, die man nicht weiter ernst nehmen muss.
Genau, also klar.
Und aber die 1860er, da waren schon sehr unangenehme Menschen dabei, mit denen man dann ja dummerweise in einer U-Bahn sitzt. Ja,
du S-Bahn. Hast dadurch gerettet, dass du auf die alte Fanfreundschaft hingewiesen hast.
Ja, ich habe nicht darauf hingewiesen, sondern wir haben irgendwann hat einer von den 60ern angefangen, UA Altona zu singen. Und das fand ich lustig.
Ja, siehst du.
Kannst du dich daran noch erinnern?
Nee, da war ich...
UA Altona. Darauf konnten wir uns denn einigen. Das ist wie mit HSV-Fans. Mit denen kannst du dich auch immer auf Altona einigen. Das geht. Aber das stimmt. Das war unsere weiteste Auswärtsfahrt. Und ich habe tatsächlich in München in diesem Schlauchboot noch nie gewonnen. Was? Ich habe einmal unentschieden gespielt.
Wir haben einmal gewonnen.
Ja, aber da waren wir nicht dabei. Das habe ich irgendwie im Fernsehen gesehen.
Nee, doch, da warst du nicht dabei. Da war ich dabei. Da war ich mit den Kollegen von doch, da war ich bin einmal da gewesen, haben wir gewonnen. Bei 60.
Ja, ich nicht. Ich habe noch nie in München gewonnen. Also ich möchte entweder, dass FC Bayern absteigt und wir dann in der zweiten Liga gegen die gewinnen oder dass 1860 wieder aufsteigt. Ich möchte da einmal sein, wenn wir auch gewinnen. Und Willi, was war deine weiteste Auswärtsfahrt? Willi? Willi ist wieder weg.
Der ist nicht weg, der hat ein Problem. Willi?
Ich muss mal Strom holen. William ist halb.
Ja, ich höre euch aber sehr abgehakt. Das war
ich. Ich höre euch abgehakt.
Also ihr hört euch gar nicht.
Wir sind abgehakt.
In der Schanze ist das Internet jetzt schon
ratzen. Erik, bist du noch da?
Ja, oder die schauen bei Willi zu Hause Netflix die ganze Zeit.
Also dich höre ich ab und an, aber jetzt. Es hört sich so an, als wenn du gerade irgendwas aus dem Tiefkühlfach holst.
Tja, dann müssen wir das einfach sein lassen und müssen uns demnächst selber treffen. Ja, aber dann machen wir noch mal ganz
Markus.
Am Ende machen wir noch mal zu Ende. Mein liebster FC St. Pauli Fanartikel.
Hallo, hört ihr mich nicht?
Ja, doch. Also ich höre dich, aber Erik ist komplett weg.
Mein liebster FC St. Pauli Fanartikel, Markus.
Ich kann auch nichts dafür, wenn du mich hören möchtest.
Ich höre dich doch. Kannst du mir mal bitte erzählen, was dein liebster FC St. Pauli Fanartikel ist?
Mein liebster FC St. Pauli Fanartikel.
Ja.
Also da fällt mir ein, das ist kein Fanartikel, aber das mag ich am liebsten. Und zwar gibt es ja auf der im Schulterblatt eine Apotheke. Und da gibt es einen Hasen. Und dieser Hase, es gibt glaube ich zwei Hasen.
Der eine sitzt auf einer Schaukel, oder?
Der sitzt auf einer Schaukel und macht immer Reckübungen rauf und runter. Und den finde ich total süß.
Das ist toll. Das ist die beste Antwort.
Ja.
Vielleicht fällt mir noch eine ähnliche Antwort ein. Eine gute. Tatsächlich habe ich ja lange Zeit, bevor wir jetzt unsere Merchandising-Rechte zurückgekauft haben, mir überhaupt gar kein offizielles Merchandise gekauft oder sehr wenig und mir eigentlich nur Merchandise gekauft, was Fangruppierungen gemacht haben. Und da war mit Abstand das Coolste, was je in den Weg zu mir gefunden hat, ein T-Shirt von der Roy-Hesse-Front, also der Rot-Hessen-Front, dem Fanclub, FCSP Masochists Like It Auswärts steht da drauf. Und das war ein T-Shirt in einer Saison, wo wir nicht nur in dieser Saison, sondern auch in denen davor jedes Auswärtsspiel verloren haben. Und wenn wir sind zu ein paar von diesen Auswärtsspielen gefahren, Markus, du erinnerst dich, und es war schlechtes Wetter und es war kalt und es war eine lange Anreise und wir haben schlecht gespielt und wir haben verloren und du brauchtest wirklich ein bisschen Stamina, um diesem Verein irgendwie weiter zu folgen und da passte dieses T-Shirt einfach wie die Faust aufs Auge. Es ist nach wie vor noch mein Lieblings-T-Shirt, muss ich sagen. Und schönen Gruß an Dirk Ebert übrigens, den Du. Ich mache ja T-Shirts auch selber. Und er ist ja Grafiker und Designer von Beruf und findet die, ehrlich gesagt, immer doof. Und die Designs, die ich mache. Und irgendwann hat er mich gefragt, ey, Alter, von wem ist das auch eins von deinen T-Shirts? Das ist mal richtig cool. Und da habe ich gesagt, nee, das ist leider von anderen. Und da hat er gesagt, das habe ich mir schon gedacht. Schlimm, ne? Markus, bist du jetzt auch weg?
Nee, ich bin da.
Ah, du hörst mir zu. Das ist ja toll. Du unterbrichst mich gar nicht.
Das wusste ich mal, vielleicht die Aufnahme. Also, während du redest der Willi die ganze Zeit mit mir.
Echt?
Ja. Und sagt auch, ich soll reden. Schreibt mir im Chat, ich kann nicht reden, und rede ich dir rein. Derweil hört der Willi aber, dass ich Chips esse. Du hörst aber nicht, dass ich Chips esse. Das ist total lustig.
Das ist sehr lustig. Willi, falls du mich hörst, reloade mal dein Zencaster-Fenster und lade dich neu ein zu dem Recording hier.
Willi, du musst dich nochmal außen einloggen. Mal schauen, vielleicht hört er mich ja, höre Markus, aber Erik. Aber mal, da merkt man in Zeiten von Corona, wie komplex doch Kommunikation ist. Und ich muss ja generell sagen, ich weiß nicht, wie euch geht jetzt nach einer Woche Hausarrest. Man hat weniger Kommunikation, aber die Kommunikation hat mit den Leuten, die man hat, die ist herzlich und tiefgehender. Und da bin ich eigentlich ganz dankbar für. Also das ist eigentlich schön zu wissen, was einem auch so wichtig ist in der Zeit oder auch was man merkt, was man einem so fehlt. Wie zum Beispiel auch der FC St. Pauli vielleicht fehlt einem. Andererseits muss man sagen, das letzte Spiel, glaube ich, jetzt gegen Nürnberg, Erik, da wolltest du ja zuerst hingehen und hast dann aber nachher gesagt, nee, ich muss da gar nicht hingehen. Und dann wurde es ja eh abgesagt. Wie war das denn für dich?
Also die Entscheidung, da nicht hinzugehen, war ja eine rationale, keine emotionale. Also emotional hätte ich jetzt gesagt, ich gehe dahin, weil ich will dahin. Also ich will es sozusagen, also ich will dieses Erlebnis im Millantor haben. Das war tatsächlich. Willi, bist du da?
Nee, der ist nicht da, aber sprich weiter.
Aber er ist jetzt als V, ist er jetzt eingeloggt. Naja, egal. Auf jeden Fall hat es mich.
Vor William ist er V.
Genau. Auf jeden Fall habe ich mir da auch schon inspiriert, auch von meiner Familie schon, weil die waren sehr viel früher schon auf diesem Trip. Vielleicht, weil sie gerade aus Tirol zurückgekommen sind vom Skifahren. Die waren schon relativ schnell auf dem Trip, also nach dem Motto, wir müssen uns hier in die Quarantäne packen und dann kannst du auch nicht zu St. Pauli. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, weil wenn ihr mich angesteckt habt und ich stecke jetzt 20.000 Leute an, weil ich alle umarmen will.
Erik, das war mir gar nicht so klar, dass du praktisch zu den Privilegierten gehörst. Deine Familie war Skifahren.
Ja, das stimmt, die war Skifahren.
Aber das ist ja in Hamburg dazu auch sagen, das ist ja kein Privileg, das ist eigentlich ein Volksbrauch hier in Hamburg-West. Oder Hamburg-Nord, weil da witzigerweise die höchsten Corona-Raten in Hamburg. Also in Söldorf und in Wellingsbüttel und in Ottensen.
Ja, ja, das, naja, Skifahren ist teuer, ne? Also das muss man entweder unbedingt wollen und einen anderen Urlaub dafür nicht machen.
Das hat aber auch die Tradition.
Ja, das ist, glaube ich, ungefähr so, so ein Effekt, wie dass Schwaben unbedingt zur Marine wollen. Ne? Deswegen wollen die, die keine Berge haben, wie die Hamburger, unbedingt zum Skifahren im März.
Ja.
Die heißen ja in Hamburg auch Skiferien. Die heißen ja nicht Märzferien oder Osterferien oder was weiß ich wie, sondern Skiferien.
Aber der Skandal war doch eigentlich, dass war das Ischgl, dass dort, wo der Coronavirus gewütet hat, das Gesundheitsamt nicht eingeschritten ist und dass so DJ Ötzi-Verschnitte dann Stimmung gemacht haben und die ganzen Leute, die dort waren, verstrahlt, mit Corona verstrahlt worden sind.
Ja, so funktioniert das, ne? So funktioniert das.
Vielleicht
Superspreading.
Superspreading. Hüttenpartys und Karneval mal verbieten in Zukunft.
Haben wir denn eigentlich auch was für die Playlist, was irgendwie mit Superspreading zu tun hat? Superspreading.
Superspreading?
Weiß auch nicht. Ich weiß es nicht.
Ja. Vielleicht kann man Video.
Oder.
Keiner tippen bei uns. Hallo,
ja. Aber wir waren ja kurz bei dem Lieblingsmerchandise, ne? Und ja, Oke. Okes Lieblingsmerchandise ist der schwarze Jolly auf schwarzem Grund.
Ja, das ist ein Basic-Artikel, ne?
Ja, das ist so ein Silo-Artikel, das.
Aber Oke ist
auch. Das ist auch ganz ehrlich so ein Nachmacher-Ding von St. Pauli. Ne? Es gibt von New Yorker Hip-Hop-Bands, gab es meines Erachtens das erste Mal, dass sie eine schwarze Schrift auf schwarzen Hoodies hatten. So nach dem Motto: Das kannst du nur lesen, wenn du kurz vor mir stehst oder mich an der Brust so ein bisschen streichelst. Dann kannst du darüber fassen über den Schriftzug. Das ist so ein bisschen nachgemachter Kram. Finde ich aber auch ganz schick. Und dann findet er Wollmütze Antifa-T-Shirt. Ja. Diese Wollmütze. Da steht nur Wollmütze. So schnell hat man übrigens einen Spitznamen, Oke. Oke Wollmütze Antifa-T-Shirt.
Wer mir auch noch gefällt als Fanartikel, das war ja unser Maskottchen, Zecki.
Zecki war gut. Gibt es den eigentlich noch?
Ja, Ewald ist ja noch als technischer Direktor aktiv, also gibt es Zecki noch.
Ja, als Person, aber gibt es den noch als Tierchen?
Nee, ich weiß nicht, wer das damals war, aber das war echt ein geiles Maskottchen. Ich bin ja kein Fan von Maskottchen, aber Zecki war gut.
Tatsächlich bedauere ich eine kleine Sache, und die hat auch mit Fanartikeln zu tun. Und da komme ich jetzt drauf, weil nämlich Jan-Philipp Kallers Lieblings-Fanartikel ist der Bademantel, der FC St. Pauli Bademantel.
Ja.
Den er wahrscheinlich auch irgendwie in allen Bademantel-Versionen, die jeweils rausgekommen sind, zu Hause hat, weil die ja wahrscheinlich nach dem Duschen auch in offizielle St. Pauli Bademäntel eingewickelt werden, ne, oder?
Ja.
Auf jeden Fall hat hat der Bartelmantel mich auf was gebracht. Ich bin letztes Jahr Ostern bin ich mit unserem mit unserer Austauschschülerin, die wollte nämlich unbedingt St. Pauli-Sachen mitnehmen. Und da habe ich gesagt, okay, wir gehen Ostern dahin, da gibt es so Ostereier zu finden. Mit Rabatten und so. Und dann habe ich das 50%-Ei gefunden. Also sie hat sich irgendwelche Sachen ausgesucht und ich habe da so rumgestand und hatte in irgendeinem Ding, dachte, was ist das denn? Und dann habe ich ein Ei in der Hand, da stand 50% drauf. Und dann bin ich zur Kasse gegangen und habe gesagt, was ist das denn? Und er so, ja, das ist das einzige 50%-Ei. Du hast es gefunden, du bist der Größte. Yeah, Zong und so. Und dann habe ich gesagt, ja, geil. Dann kaufe ich jetzt mal richtig ein. Habe mir auch T-Shirts eingekauft, aber ich bin ja so ein bisschen, ich achte ja aufs Geld. Ne? Also ich gebe jetzt nicht plötzlich 100 Euro im Fanshop aus, die ich nicht habe. Aber in diesem Jahr gab es einen Onesie vom FC St. Pauli. Also du weißt, was ein Onesie ist, ne, Markus?
Ja, ja.
Frage. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen Onesie gehabt. Doch, als Kind hatte ich die. Da hießen die Krampelanzüge. Ich
trage aktuell jeden Tag einen Onesie.
Oh, geil. Ich habe keinen, aber ich hätte gerne einen. Mann, da gab es einen vom FC St. Pauli, in schwarz.
Ich kann dir einen schenken. Camouflagefarben.
Nee, ich brauche einen in meiner Größe, Markus.
Ja, da passt du rein. Der ist so groß, da passt du rein.
Meinst du?
Bring ich dir mit. Den schenke ich
dir. Den hätte ich gerne. Ja. Schick ihn mir bitte, weil den brauche ich jetzt im Homeoffice auch.
Morgen unterwegs sind, schmeiße ich dir vor die Tür.
Tatsächlich war das und ich habe dann irgendwann gesagt, ich will den unbedingt haben, bin nochmal hingefahren und die hatten den vor allem in meiner Größe, der war auch riesig, das war quasi so wie so ein Überlebensanzug bei der Bundeswehr, weißt du, diese Dinger, wo du dich so, dieses Biwak, wo du drin wohnen kannst und einen Atomkrieg überlebst, so groß war das ungefähr und da habe ich gedacht, ah, wie geil, den kaufe ich mir jetzt und dann war der A, ausverkauft und B, haben die in der Nachsaison haben sie keine Onesies mehr angeboten. Also liebe FC St. Pauli, wenn du nochmal wieder Onesies anbietest, ich kaufe sofort in meiner Größe.
Das ist aber eine Sonderproduktion, ne?
Ja, das ist auch, also ich weiß, das kannst du dir ehrlich gesagt auch nur mit einem 50%-Ei leisten, weil der ist ja auch nicht billig gewesen.
Also ich habe jetzt von Willi hier, der kann nur noch mit uns schriftlich kommunizieren, er hat jetzt gesagt, sein Lieblingsfanartikel steht hier: kurze Hose, schwarz, als Badehose verwenden. Das klingt spannend.
Auswärtsprofi-Hose vor 3 Jahren. War die schwarz, auswärts?
Keine Ahnung, vielleicht ist es ein zweites. Also, ach so, die Auswärtsprofi-Hose vor 3 Jahren. Die kann man als Badehose verwenden.
Ja, aber ohne Inlet denn, ne? Dann fallen ja die ganzen Algen aus den Sackhaaren, fallen ja dann direkt wieder raus, wenn du an Land gehst.
Keine Ahnung, ich kenn die nicht. Also.
Ach, unglaublich. Aber irgendwie müssen wir Willi nochmal dazu kriegen. Wie machen wir denn das?
Ja, wir können eigentlich ihn nur immer praktisch schriftlich befragen. Willi ist praktisch stumm, wenn wir ihn zum Reden bringen.
Ich glaube, ich kicke ihn jetzt.
Er sagt gerade Erik zu Recht, ne, welche Sackhaare.
Wie, bei wem?
Ja, bei mir, keine Ahnung. Du hast es erzählt, nicht ich.
Willi hat keine Sackhaare, der ist Fahrradfahrer, der hat keine Sackhaare wahrscheinlich, oder was?
Weiß ich nicht, also jedenfalls vielleicht hat er es auf dich gemünzt, keine Ahnung.
Du bist ja auch Profisportler, du hast auch keine Sackhaare, oder was?
Das hör mal auf, du. Also erstmal mache ich, das ist übrigens, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, hier in Hamburger West, es gibt inzwischen so viele Radfahrer, so viele Jogger, die werden alleine schon deswegen so krank, weil sie mit hochrotem Kopf durch die Gegend schwitzen. Verrückt. Also Leute, wo du siehst, die haben seit 10, 20 Jahren keinen Sport mehr getrieben, gehen jetzt in Corona-Hausarrestzeiten raus und geben sich echt die Kante mit hochrotem Kopf, weil sie sich bewegen müssen. Also das halte ich für hoch, hoch gefährlich. Vielleicht sollte man das vielleicht ein Update von den Corona-Regeln jetzt verbieten, dass Leute, die keinen Sport gemacht haben, dass sie überhaupt so viel Sport machen. Das ist gefährlich. Also wenn ich die Leute sehe, dann werde ich schon krank, wenn ich das sehe. Ich sage einfach, zu Hause bleiben. Wie heißt das so schön? Hashtag stay the fuck home. Aufs Sofa legen, Alkohol reinschmeißen und sonst was. Schöne Serien machen, mal die Zeit runterfahren, genießen. In 1,5 Wochen wird wieder langsam hochgefahren. Alles gut.
Oder mal klöveln.
Ah, oh, Willi, du bist wieder da. Ausgezeichnet. Da ist er wieder.
Yeah.
Ja, vor allem in einer Lautstärke, die ist ja wundervoll. Wundervoll. Aber
Kurt, hat er gesagt? Er hat irgendwas gesagt.
Ja, ich musste ein paar Vokale kaufen.
Ich kaufe ein O, ich kaufe ein B, ich, Bose. Wose aus der Hose. Ach, ist das schön mit euch. Es ist wirklich schön. Also ich meine, ihr da draußen, ihr könnt das gar nicht nachfühlen. Das ist das erste Mal seit bestimmt 3-4 Wochen, dass ich diese beiden Jungs zusammenspreche. Also ich einzeln hätte, haben wir gesprochen.
Ich hätte ja auch nicht gesagt, dass ich
das die Leute nachfühlen können.
Was hast du nicht gedacht, dass du das machen würdest?
Ich hätte nicht gedacht, dass ich euch beide vermissen würde.
Ja, das glaube ich. No. Das glaube ich dir das übrigens auch nicht. Das hast du jetzt nur so gesagt.
Hallo, das geht mir nach eine Stunde nicht gesehen und schon ist hier vermissen am Start.
Das ist hier wie in einer guten alten Ehe. Vielleicht könnte man mal hier, nee, vergesst es, Walter Matthau und Jack Lemmon hier, die Serie vielleicht auf Corona mal umdichten und schauen.
Ich habe noch ein Lied für uns. Ich habe noch ein Lied für uns von The Police. Don't stand so close for me.
Oh Gott, ja.
Don't stand so close to me. Das passt doch gerade. Sehr schön, sehr schön. Und dann können wir übrigens, wenn wir jetzt möchten, Markus, jetzt wo Willi auch wieder da ist, nachdem wir dieses kleine Spiel vom FC St. Pauli und Roko und Schnecke jetzt auch mal wieder reingebracht haben, die bringen wir jetzt auch emotional auch mal zusammen auf eine Ebene. Weil Roko und Schnecke müssen sich, glaube ich, mal unterhalten über den Vertrag von Schnecke nächstes Jahr. Ne?
Welchen Vertrag?
Ja, genau. Ja,
den Trainervertrag.
Ja, Trainervertrag? Also ich hätte ihn gerne als Spielertrainer. Also ich glaube, es könnten...
Du meinst so Spielertrainer wie jetzt zum Beispiel, wie heißt er hier, Wayne Rooney bei Derby in der zweiten Liga.
Das wäre doch geil. Spielertrainer.
Ja, ich sehe es schon vor mir. Jan Philipp macht dann die U21 mit Eva zusammen, seiner Mama.
Ich will den im Profikader behalten.
Als Spielertrainer.
Ja, finde ich gut.
Ja, er wird Co-Trainer von André Trusen, also Co-Co-Trainer. Also zweiter Sekretär des Co-Trainers des großen Großvisiertrainers. Wie heißt unser Großvisiertrainer?
Aber meinst du, das muss der Jos entscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jos für solche Sentimentalitäten Platz hat.
Ja, selbstverständlich hat er die im Moment noch nicht. Das müssen wir ihm beibringen.
Nächstes Jahr.
Er muss lernen, dass bei St. Pauli ticken die Uhren ein bisschen anders.
Also nächstes Jahr, Jungs, gibt es nur eine Mission, die heißt Aufstieg.
Ach, Quatsch.
Also bis nächstes Jahr gibt es keine Trainerdebatte, glaube ich, weil es gibt keine Spiele, die stattfinden.
Natürlich gibt es Spiele, die stattfinden. 2021
aufsteigen.
Also, da sind wir doch beim Markus' Thema. Also, Corona und seine Folgen. Oder?
Ja. Ja, also es kommen auf jeden Fall Geisterspiele. Erstmal, wenn.
Nicht nur wenn, sondern die kommen.
Ja.
Die einzige Möglichkeit. Es wird keine Spiele mit Fans geben.
Nee, das stimmt.
Damit haben wir einen Wettbewerbsnachteil.
Meinst du, weil wir so eine starke Heimmacht sind dieses Jahr wieder?
Ja, das sind wir, oder?
Ja.
Also ich sehe das als Vorteil, weil auswärts haben wir ja nie gepunktet. Nie, never. Und deswegen wird das ja vielleicht mal was, also außer beim HSV.
Okay.
Achso, du meinst die Punkte, die wir zu Hause lassen, weil wir keinen... Die holen wir auswärts.
Ja, kann doch passieren.
Aber
dann bleiben wir Elfter, oder was?
Aber wir haben natürlich einen Nachteil. Wir haben 30.000 Zuschauer Einnahmen, obwohl wir günstige Preise haben. Sandhausen hat nur, weiß ich nicht, 7.000 Fans. Das heißt, wir haben Einnahmeausfall. Uwe Koschinet holt uns die guten Spieler.
Uwe Koschinet, ja, stimmt. Was ist da los? Was machst du, Markus?
Ich mach gar nichts. Erik macht was. Erik ist umgefallen.
Nee, ich mach nichts. Ich bin nicht umgefallen.
Ich wollte noch sagen, ich habe ja meine Fortuna Köln-Minute jetzt gerade. Ich hätte ja kotzen können, dass Robin Scheu das Tor macht, ne, gegen uns. Er hätte ja kotzen können.
Ja.
Ich habe einen Punkt aus diesem komischen Wald da geholt, aus diesem komischen Waldstadion. Also ich sag mal so, also wir sind damit aus dem Gröbsten raus und steigen so oder so nicht ab.
Ja, das sehe ich genauso.
Ja,
ich glaube, es gibt keine Absteiger.
Wir ja über Post-Corona, über die nächste Saison. Jetzt sag mal, Markus, jetzt hau mal raus. Was ist mit dem Fußball los? Geht er kaputt? Ist er am Arsch?
Ja, aber die große Frage ist ja, was passiert? Und das Interessante ist ja, dass eben nicht nur Vereine wie Schalke am Arsch sind oder wie der HSV, die sowieso schon überschuldet sind und hier nur von der hohen Einnahmen, die sie haben, leben und ihren Insolvenzplan immer weiter nach hinten verschieben, Zeitpunkt. Sondern wir haben ja auch die Situation, dass man sich wirklich fragt, früher hättest du gesagt, wenn die Fernsehgelder wegfallen, dann hast du wieder als Verein mit vielen Zuschauern Vorteil. Jetzt fallen die Zuschauer weg, du hast die Fernsehgelder, die vielleicht noch kommen bei Geisterspielen. Was ist das für ein Fußball, der dann kommt? Ist das überhaupt noch unser Fußball? Nein, ist er sicherlich nicht. Das ganze Profikonstrukt steht in Frage. Es gibt ja zwei Thesen. Die eine sagt, naja, es geht wieder zurück, es wird wieder alles, die Gelder gehen zurück, es wird alles ein bisschen ruhiger und mehr geerdet. Und die andere Sache wäre zu sagen, naja gut, vielleicht erleben wir gerade eine Professionalisierung, dass in Zukunft nur noch Geisterspiele sind, dass die Fans nun wirklich rausgekarrt werden oder die Stimmung nur noch und die Atmo vom Band kommen. Und wenn nur noch mit Hoffenheim, die Vereine, die keine Probleme haben, Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, das sind die vier Vereine in der ersten Liga, die null Probleme haben werden.
Also ich würde Leipzig rausnehmen, ehrlich gesagt. Also keine Probleme, aber Leipzig ist ein Zuschauermagnet, anders als Leverkusen und Wolfsburg.
Ja, aber vergiss es, diese vier Vereine gehören nicht in die erste Liga, weil das ist Wettbewerbsverzerrung, die wären normalerweise überhaupt nicht dort da. Und die vier Vereine, die eigentlich diese Schwächung wegstecken können. Selbst Bayern, selbst Dortmund haben ein Problem bei den Einnahmen und Ausgaben, also bei den Ausgabehöhen, die die haben. Dem Watzke wird sein Haaland-Deal jetzt noch im Hals stecken bleiben, wenn er das gewusst hätte, hätte es sein lassen. Also es wird sehr spannend sein, was da passiert. Und es kann sein, dass wir eigentlich erleben werden, dass wir eigentlich nur noch professionelle erste und zweite Liga überlebt. Die dritte Liga geht komplett pleite, weil die haben wenig Fernsehgelder. Wenn du Kaiserslautern die Zuschauer auch noch streichst, sind die Jungs pleite. Die sind jetzt schon Walking Dead. 60 München, pleite. Die halbe dritte Liga geht insolvent. Und wenn du dir mal anschaust, kam gestern oder heute, die ersten vier Champions-League-Vereine spenden 20 Millionen Euro für einen Solidaritätsfonds. Für 20 Millionen Euro kann ich kaum Kaiserslautern retten, kann ich kaum 60 München retten. Das ist ein Witz, was da passiert. Der deutsche Fußball wird unterhalb der zweiten Liga gecuttet werden. Da überlebt keiner. Da kommen höchstens Vereine hoch wie Verl, gerade Spitzenreiter Regionalliga West. Die gehen hoch, Vereine ohne Substanz wie Sandhausen, mit geringem Kostenaufwand, mit einem lokalen Sponsor, die gehen hoch.
Wieso geht Verl hoch? Haben die einen Sponsor oder was?
Die haben einen Sponsor, irgendwie so ein Möbelhaus, Möbelunternehmer, so wie Paderborn damals, der verstorbene Finke. Solche Vereine, die gehen dann eigentlich hoch. Und es wäre eigentlich gut für Fortuna Köln, wenn man so einen Löring hätte. Also solche Vereine gehen dann eigentlich hoch, ohne Zuschauer, die gehen hoch.
Geht Oerding hoch oder was?
Oerdingen kann hochgehen mit Ponomarev, aber die Frage ist, ob Ponomarev Corona hat. Entschuldigung, das war jetzt geschmacklos, entschuldige ich mich. Ich wünsche nicht, dass Ponomarev Corona hat. Aber
die gibt es ja in Russland auch gar nicht.
Ja, in Russland gibt es übrigens keinen Corona, übrigens, genau. Von daher wird man da auch sehen, wie das geht. Also ich glaube, wir werden da ganz große Umwälzungen haben, weil das, was wir gerade erleben, ist nicht so ein Ding, was man dann irgendwie danach im Mai, Juni mal probieren kann. Ich glaube, es wird tiefgreifende Veränderungen haben.
Ja, das glaube ich auch.
Und nach eurer Einschätzung wird, also das glaube ich auch, also ich glaube auch, dass Corona zwei Folgen hat. Entweder der Fußball wird solidarischer, haha, also ist das glaube ich auch nicht, oder er wird einfach, der Markt wird aber mal rasiert, so. Und dann wird mal geguckt, wer überbleibt. Also ich befürchte ja tatsächlich, dass in diesen hochkapitalistischen Sportmärkten dieser berühmte Markt auch tatsächlich noch funktioniert, weil er eben anders, als er sich selber sieht, er tatsächlich nicht systemrelevant ist, sondern er ist nur einfach ein Sport. Und ich nehme deswegen an, dass die Vereine entweder sehr billig einkaufen können, weil die ganzen Spielergehälter einfach um den Faktor 50, 60 nach unten purzeln, weil ja eben auch ganz viele Vereine es nicht überleben und deswegen Spieler frei werden. Und zwar europaweit oder weltweit. Und oder wir haben sozusagen so eine Art Schockstarre und dann sind alle froh, dass sie überhaupt noch Spieler unter Vertrag haben.
Ich glaube, das sieht man jetzt schon. Spieler wie zum Beispiel Mario Götze, der übrigens Papa wird. Mario Götze, der soll sich mal einen neuen Verein suchen. 10 Millionen Gehalt, die er in Dortmund kriegt, wer zahlt die ihm im Sommer? Ich sehe da keinen.
Aber wer zahlt ihm so ein Gehalt? Also ich meine, wer zahlt? Also wir können ja nicht über Europa sprechen, oder? Gibt es da irgendwie...
Das nächste ist
oder ist Premier League außen vor und hat immer noch Geld und immer noch.
Nee, dann gehen wir mal davon aus, es hat keiner mehr Geld. Das heißt also, die Spieler wie Mario Götze bleiben bei ihren Vereinen und machen diese Vereine quasi
pleite. Das geht schon mal nicht. Weil er nicht bleiben will, weil er nicht, also das ist definitiv, dass er weg ist. Weil die das Gehalt natürlich nicht zahlen. Und auch nicht annähernd. Ist jetzt die Frage, ob er dann zum Amt geht.
Mario Götze geht zu Wuhan FC. Da kriegt er noch einen Vertrag in der chinesischen Liga.
Wuhan. Ja, und dann wird tritt dann Busta Rhymes auf mit Wuhan.
Aber guck dir mal in Katar, die Gelder aus den Ölregionen, die werden ja weiter fließen. Das Geld geht ja nicht weg. Die werden ja weiterhin Sponsoren. City, wenn sie ausgeschlossen werden. Saint-Germain, Paris. Da wird weiter Geld reinfließen und HSV Kühne. Der Kühne wird sich den HSV jetzt unter Nagel reißen, Leute. Zack, aus die Maus. Kannst du vergessen.
Heute ist Freitag. Am Sonnabend, also morgen, könnte es ja durchaus sein. Also ich finde ja auch irgendwie geil, jeder Verein hat in der Corona-Krise irgendwie alle Rücken zusammen und entweder man hört von den Vereinen gar nichts oder ein Jürgen Klopp irgendwie bedankt sich bei den Rettungskräften oder sowas. Aber beim HSV trifft sich der Aufsichtsrat und feuert mindestens einen Vorstand. Das ist doch geil. Also irgendwie ist der HSV doch auch irgendwie geil, muss man sagen.
Der HSV, wenn der HSV die nächste Saison erlebt, dann fress ich ein Besen.
Ja, ich glaube auch
nicht. Ich würde das nicht so sagen. Da tun sich so viele Hamburger Wege auf, wo das Geld herkommt.
Ja, Penta macht einen Staatsfonds auf zur Rettung des Hamburger Fußballs.
Irgend sowas.
Mit dem Geld von Penta, weil wir kriegen ja anteilig auch Geld, da kauft man uns einen Aufstieg. Da kauft dann der General und der Bornemann ganz günstig geile Spieler.
Ja, das ist ja das Thema, das wir hatten. Ne? Also kriegt man günstig geile Spieler oder ist es eine geile Taktik zu sagen, wir wettern das jetzt ab mit den Spielern, die wir haben.
Das ist genau die Mischung. Wenn wir zum Beispiel über Brighton and Hove reden, über einen Özigard
das ist mein Gedanke gewesen.
Das ist doch so eine Steilvorlage, wenn man sagt, ist das denn ein Verein, der jetzt, also man weiß natürlich nicht, was mit dem Verein passiert, er scheint jetzt die Liga zu halten, in der Premier League zu bleiben, aber es ist alles immer noch knapp. Deswegen haben die überhaupt ein Interesse, solch einen Mann zu halten. Es wird andere Interessenten geben, die gesehen haben, dass er ein sehr athletischer, guter Innenverteidiger ist, der alles kann. Oder ist dadurch, dass seine Sympathie immer extremer geworden ist für unseren Verein, ist das die von ihm abhängig, dass er dann sagen kann, du pass auf, wenn das Gehalt für mich einigermaßen stimmt, dann gehe ich zu St. Pauli oder bleib da. Ist das überhaupt ein Thema oder wer entscheidet sowas?
Weil natürlich der Berater... Der hat ja auch einen Plan, ne? Und der Plan sieht ja voraus, dass, und da kann das eben gesagt, dass man sagt, pass mal auf, dieses Nach-Corona-Jahr, bevor die Märkte sich wieder so ein bisschen setteln, bleibst du schön bei St. Pauli.
Bleibst du schön da, wo du bist. Genau, das wäre auch meine Vermutung, dass das passiert. Und dann hätten wir nämlich Özegaard und Lawrence, und das gleiche gilt natürlich auch für Viktor Gyökeres, dass die Heimatvereine sagen, weißt du was, wir haben hier so viel Baustellen mit unserem Kader gerade, bleib mal bitte da, wo du bist. Ja. Und wir wir verleihen
also dafür, weiter, also. Dafür würde auch sprechen die Tatsache, dass man eh nicht weiß, was mit der Liga, also mit dem Liga-Betrieb in diesem Jahr passiert. Wenn das jetzt so sein soll, dass gesagt wird, okay, wir können gar nicht mehr die ganzen Spiele vollführen und du hast die Leute geliehen für so und so viele Spiele, dann kannst du ja als Leihmannschaft auch sagen, wir haben hier ein Jahr bezahlt und jetzt hat er nur ein halbes gespielt bei uns. Das ist ja auch nicht so richtig gut, ne? Also vielleicht kann man auf so einer ganz platte Ebene dann auch wieder.
Das ist auch ein guter Gedanke.
Erik, ich hab gerade eine böse Ahnung über Sandcaster. Willi wird nicht aufgenommen über Sandcaster. Warum? Der total, die guckt dir mal die Linie an bei Willi, die ist tot, immer wenn er auf Sandcaster redet. Der redet nur über dieses Google-Teil mit uns gerade.
Aber da ist er ja stumm.
Nein, da ist er nicht stumm. Das siehst du doch hier. Ach nee, da ist er stumm. Hast recht. Ist er
stumm.
Ja, Entschuldigung, da hab ich das falsch gesehen. Das ist schon hier.
Also ich hoffe.
Ist das der Whisky, der dich da antreibt, Markus, oder willst du mir nicht hören?
Natürlich ja. Das ist wahrscheinlich hier der Whisky. Ja.
Ich hoffe. Prost, Jungs. Ich hab euch lieb.
Prost, ja.
Also dann ist natürlich, das wäre ja auch meine Frage, denn lass doch mal ganz kurz gucken. Ich habe mir ja die Mühe gemacht, die Information aus der Mopo abzuschreiben. in einem Artikel.
Das ist ein Widerspruch in sich, Mopo und Information.
Ja, ab und an, so alle halbe Jahr haben sie ja mal einen Artikel, wo man sagt, ah, guck mal, da sind Informationen.
Du bist der Ghostwriter von der Mopo.
Was bin ich?
Der Ghostwriter.
Ich bin der Ghostwriter, der Berater hinter den Kulissen. Ich bin quasi die graue Eminenz des deutschen Boulevardjournalismus in Hamburg.
Dann hol mal raus wie ein Boulevard. Präsentiere den Boulevard.
Was ist eigentlich mit der Mopo passiert? Hat die jetzt einen neuen Gesellschafter? Können nicht wir die Mopo kaufen mit einer Staatsbürgerschaft?
Nee, die ist schon verkauft. Die ist verkauft an so einen Xing-Manager. Ja. Ich kenne ihn auch nicht, aber der hat die gekauft und will die Nachtausgabe wieder beleben. Das finde ich schon mal eine gute Idee.
Halbe Knack gehört für uns, der hätte dich engagieren müssen.
Das finde ich auch, aber das sagt ihm irgendwie keiner. Aber das macht nichts. Irgendwie ist das auch in Ordnung. Wir sind ja hier für uns selber unterwegs, wir brauchen die Mopo nicht. Aber in der Mopo gab es eine Aufstellung von den Spielern, die der FC St. Pauli nämlich noch hat, über die Saison hinaus. Und wenn ich euch die jetzt mal kurz vorlesen darf, dann werdet ihr sehen, dass das ein ganz formidabler und auch ein sogar ein aufstiegsrelevanter Kader ist.
Können wir das bitte machen wie im Stadion? Du sagst den Vornamen und wir machen den Nachnamen.
Oh, ich habe die Nummern aber immer nicht, ne? Mit der kann ich nicht sagen.
Mit der Nummer X.
Sagst du alles mit der gleichen Nummer?
Nee, pass auf, dann sage ich das Ja dazu. Mit der 21, also Vertrag bis 2021, ne? Mit der 21, Robin Himmelmann.
Nein, wir rufen Himmelmann. Wir wollen ein bisschen Stadion-Atmo für die Hörer machen. Komm.
Atmo.
Also 21, Robin, bitte.
Ach so, mit der 21, Robin.
Himmelmann.
Mit der 21, Daniel.
Ubala.
Mit der 23, Luca.
Zander.
Mit der 22, Finn Ole.
Bartel?
Becker. Oh, Mann, Markus, du musst öfter ins Stadion gehen, Markus.
Mit der 22 Rico.
Benatelli,
genau.
Oh mein Gott.
Mit der 21 Rio.
Miyachi.
Oh, Markus, Miyachi heißt der Mann. Du kriegst echt Nachhilfe. Mit der 21 Henk.
Fährmann,
genau. Derzeit verletzte Stammspieler, aber nächstes Jahr wieder dabei. Mit der 23.
Die werden alle wieder fit jetzt, ne?
Genau, okay. Mit der 23 Christopher.
Avevor,
genau. Mit der 21 Christian.
Buchtmann.
Nein, Christian.
Ach, Christian, Bettges.
Nein, Conte.
Liebe Grüße an Christian Bettges.
Okay, dann haben wir Spieler aus der zweiten Reihe, die aber vielleicht nächstes Jahr in die erste Reihe rücken, nämlich mit der 22. Kevin.
Duziak.
Allein zu Hause.
Kevin Duziak, der ist gut. Kevin.
Allein zu Hause.
Langford. Ja. Mann.
Langford.
Mit der 21, Luis.
Cordes,
vollkommen richtig. Mit der 22, Boris.
Tasky.
Taschke, genau. Hinzu kommen die beiden ehemaligen Leistungsträger, Christopher
Buchtmann
mit der 22, Christopher Buchtmann und Marvin, trägt die 22, Marvin
Knoll.
Marvin Knoll. Auslaufende Verträge haben wir zum Beispiel Jan-Philipp Kaller.
Ja. Fußballgott.
Fußballgott. Ich wäre dafür, dass wir den jetzt nicht zu Bayern München abgeben, sondern ihm einen Vertrag geben.
Ja.
Und zwar, wie von mir vorgeschlagen, einen halben Profivertrag und einen halben Trainervertrag. Ich glaube, dann irgendwie halbiert sich geradezu das Salär und er müsste nicht unbedingt spielen, könnte aber sich fit halten. Und ich persönlich glaube ja, dass Jan-Philipp Kaller unglaublich wichtig ist, um unter anderem Jos Luhukay das beizubringen, was es heißt, St. Pauli-Trainer zu sein. Denn wir haben ja letztes Mal mit Christian Bettges unter anderem auch festgestellt, dass sich eben nicht nur der Kader verändern muss, sondern auch Jos Luhukay sich in dieser Rückrunde verändern sollte. Jetzt ist die Rückrunde ja kaputt, aber vielleicht kann er sich ja trotzdem weiterbilden. Und das sollte er auch meines Erachtens mit Jan-Philipp Kaller tun. Also ein...
Oder mit unserem Podcast.
Ja, das tut er ja vielleicht sogar. Also mir wurde gesagt, dass einzelne Spieler und Trainer und einzelne Funktionsträger in der Geschäftsstelle unseren Podcast hören. Also tatsächlich, also sollte es so kommen, dass Jan-Philipp Kaller einen halben Trainer und einen halben Profivertrag bekommt, dann ist das auch auf unserem Mist gewachsen. Das ist schon mal klar. Weil auf so eine komische Idee kommt, glaube ich, sonst keiner.
Gibt er uns einen halben aus.
Dann kriegen wir von ihm einen halben, würde ich auch sagen. So, und dann haben wir Özegaard und Lawrence und Viktor Gyökeres.
Was mit Penny?
Der haben wir keinen Vertrag. Wollen wir Penny behalten, wenn wir ihn bekommen?
Oh, nach dem Tor gegen HSV immer.
So eine linke Klebe hat was, ne?
Ja,
er ist auch eine linke Zecke irgendwie ein bisschen, ne?
Aber meine andere Frage. Geld verzichtet der Spieler.
Das ist doch Quatsch.
Was haltet ihr davon?
Ich halte das für kompletten Unsinn, ganz ehrlich. Ich finde es fatal, geradezu ekelerregend, dass sich so Leute wie Watzke, Rummenigge und wie die alle heißen, irgendwelche, und jetzt müsste ich aufpassen, dass das nicht justiziabel wird. Also irgendwelche Menschen, die ich satirisch gesehen mit vollgesogenen Blutwürsten vergleichen würde, dass die jetzt Spielern nahelegen, mit denen sie einen Vertrag haben, auf ihr Gehalt zu verzichten, halte ich für totalen Schwachsinn, weil das ist das Einzige, was ich persönlich am Profifußball vorbildhaft finde, dass das Geld bei denen landet, die auch die Leistung bringen. Anders als bei anderen Wirtschaftszweigen, unter anderem meinem, wo in den Medien die Verleger alles einstreichen, aber die beispielsweise die Leistungen machen, die Produzenten, die Moderatoren, die Podcaster, die Autoren, die Redakteure, irgendwie an der langen Leine und klein gehalten werden. Das ist beim Fußball anders. Und ich finde, das ist das einzig Gute am Profifußball, dass die Kohle da landet, wo sie auch hingehört, nämlich bei den Leuten, die Fußball spielen. So, Punkt.
Also die Spielerberater sollten dafür spenden.
Oh sozusagen. Ja, die Spielerberater, die können wir im Übrigen verbieten. Das finde ich auch gut. Dann machen wir...
Verbieten gegen Spende.
Nee, wir machen... das ist überhaupt schön. Wir sind ja in Corona-Zeiten, können wir uns ja alles ausdenken, weil keiner hat Corona vorhergesehen. Also, wenn wir jetzt uns Dinge ausdenken, könnte jeder sagen, ja, okay, Corona wusste ich auch nicht, dass das kommt. Dann kommt das vielleicht auch, was sich Markus ausdenkt oder was sich Philly ausdenkt. Also, ich wäre ja dafür, dass wir eine starke Spielergewerkschaft kriegen unter Leitung des... gefürchteten, geradezu mafiösen, mit einem mafiösen System ausgestatteten Gewerkschaftsführers Ewald Lien. Oh. Und dann sehe ich schon mal die Spielergewerkschaft Spöfi Verdi, Profi Spö Verdi, Punkt Verdi, unter Leitung von Ewald Lien mit Rummenigge und Watzke verhandeln und das wird einfach, das wird ein wundervoller Live-Podcast, den wir dann haben.
Schöne Idee, auf jeden Fall. Sehr schöne Idee, finde ich super. Markus rauft sich die Haare. Oder bist du in deinen Whisky reingefallen?
Ewald macht ja gerade geile Moves. Er hat ja gerade, er hält sich zu Hause fit.
Mit seiner Enkelin, ja, habe ich gesehen.
Da macht er geile Moves. Also sehr schön, finde ich gut. Super, Ewald.
Ja, übrigens Moves. Ich mache nochmal was auf die
Idee. Ich kann dazu sagen, also ich meine, wenn ich mal so alt bin wie Ewald und noch heute Moves belegen könnte.
Oder hätte ich gerne, oh, Move Like Jagger.
Ja, der Move Like Jagger, du. Ja, Move Like Jagger. Move Like Ewald.
Move Like Ewald.
Ich setze mal diese Platte auf die Playlist.
Ja. House Music.
So ähnlich. Es ist Jarvis. Also Jarv ist Jarvis Cocker. Oh. House Music All Night Long.
Das ist die neue?
Single. Yo.
Alter, du hast auch alles da am Start.
Der Willi hat alles am Start. Ja. Sag mal, Willi, hast du mein YouTube-Video gesehen? Vokal Cox und Fatboy Slim zusammen aufgelegt haben letztes Jahr?
Nein.
Ein anderthalbstündiger Gig, wo ich einfach dachte, Moment mal, wann ist der aufgenommen? 1998? Ach nee, 2019. Also genau unser Hausstyle, sowas von geil und also so cool. Also den verlinke ich hier auch nochmal. Der hat mir das Homeoffice gerettet vor ein paar Tagen.
Machst du Party während des Homeoffices? Das heißt, du wackelst mit dem Arsch, während du deinen Job machst, oder
ja, was? Ja, klar. Was, du nicht?
Nee, also ich brauche immer eine ruhige Hand, wenn ich die Bilder male und so. Ne? Sonst kommt da nichts bei rum.
Ach so. Ja, das wusste ich nicht. Das tut mir leid.
Ja, soll's auch. Also, dann hast du irgendeinen Song, den du da auf die Playlist setzen willst?
Ja, Carl Cox. Hast du was von Carl Cox für mich?
Ja, habe ich bestimmt. Oder Fatboy Slim habe ich natürlich auch diverse Sachen. Ich guck mal, was sie so. Ich dachte, dir ist vielleicht irgendeiner hängen geblieben, wo du sagst, das ist der Earworm, der es ausmacht, sozusagen, den Unterschied. Aber dann finde ich auf jeden Fall was. Was mit Markus? Ist der Whisky holen oder was?
So, dann mach ich das mal an. Finde.